Diese Episode von Silicon Dortmund wird präsentiert von SuperOffice, die Plattform für Umsatzwachstum.
Ich persönlich habe ein Lieblingsprojekt, das wird die meisten Menschen aber nicht interessieren. Das ist die Abschaffung der Stempelkarte in der Verwaltung. Weil das ist für mich noch das Symbol von 1820, aber das machen wir immer noch. Und jetzt sind wir aber dabei, das über eine digitale Zeitbewirtschaftung abzulösen.
Amt für Amt. Silicon Dortmund.
Mit Thomas Westphal, dem Oberbürgermeister von Silicon Dortmund. Rückblicke und Ausblicke.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silicon Dortmund. Wir sind heute tatsächlich im Rathaus, im Ausweichrathaus, muss man sagen, und sprechen mit dem Oberbürgermeister von Silicon Dortmund, wenn man das so sagen möchte, Herrn Dr. Westphal. Hallo, Herr Westphal.
Vielen, vielen Dank, aber tatsächlich ohne Doktor.
Ohne Doktor,
ja. Ne? Ja, ja. Also das wäre jetzt eine Anmaßung, das will ich gar nicht. Darüber sind andere schon gestolpert.
Okay.
Also das wollen Sie mir ja nicht unterjubeln. Nee, alles gut. Und schön, dass Sie mich so begrüßen als Oberbürgermeister von Silicon Dortmund. Das finde ich eigentlich nicht so schlecht. Und ein Stück weit sind wir das tatsächlich. Und es gab ja auch da mal eine Geschichte zu. Es war ja mal ein US-amerikanischer Botschafter in Dortmund, der zu Besuch war im Technologiezentrum und sich das alles angeguckt hat und dann hinterher gesagt hat, wenn ich das so sehe, für mich seid ihr Silicon Dortmund. Insofern, ich weiß gar nicht, kannten Sie gar nicht, dass das so war?
Ja doch, das ist die Hintergeschichte hinterm Podcast. Nein, ich habe geflunkert. Ich kannte die Geschichte noch nicht. Werde ich also aber gern verwenden, wenn ich darf.
Ja.
Genau, also genau deshalb haben wir auch den...
Der Botschafter ist aber nicht mehr Botschafter, aber nicht wegen des Spruchs, sondern weil einfach seine Amtszeit ausgelaufen ist, glaube ich.
Okay, ja, aber werde ich gern wiederverwenden. Eine schöne Anekdote. Ja, und darum wird es heute auch um die Digitalisierung in unserer Stadt gehen. Erstmal zu Ihnen persönlich. Sie sind kein gebürtiger Dortmunder. Ist richtig, ne?
Das stimmt.
Genau.
So wie Sie das betonen, klingt das, als sei das ein Makel.
Nein, nein, ich bin auch kein gebürtiger Dortmunder.
Ja, von daher.
Genau.
Ich bin erst vor 27 Jahren nach Dortmund gezogen.
Ach ja.
Insofern
ja.
Bin ich schon hier
ganz frisch
zu Hause und fühle mich auch hier zu Hause und bin echter Wahl-Dortmunder, aber ein Überzeugter. Ich musste einmal zwischendurch noch weg, also aus beruflichen Gründen, und bin dann mit doppelter Überzeugung wiedergekommen und jetzt will ich auch nie wieder weg.
Ich habe Sie auch mal ganz kurz kennengelernt als Leiter der Wirtschaftsförderung damals noch. Das heißt, das war so der Weg hier in Dortmund über die Leitung der Wirtschaftsförderung dann in das politische Amt,
ne? Ganz
kann man
genau
so sagen.
Ja, ja.
Genau. Und seit wann sind Sie jetzt Oberbürgermeister? Ich habe es nicht auf dem Schirm. Sind es 2 Jahre, 3 Jahre?
Ja, ist interessant, dass Ihnen das schon so.
Ja, Sie gehören schon zum Stadtbild quasi.
Okay, Hauptsache ich werde nicht zum Mobiliar.
Dann wird es schwierig.
Nee, tatsächlich genau. Seit November 2020. Also noch gar nicht so lange, aber es ist auch eine intensive Zeit gewesen und auch immer noch, weil im Grunde war ja vom ersten Tag an Krisenmodus angesagt.
Ja.
Weil wir waren ja schon in der Corona-Krise in dem Jahr und dann ging es nochmal richtig los. Einer meiner ersten Entscheidungen war damals den größten Weihnachtsbaum der Welt, nachdem er schon zur Hälfte stand, wieder abzubauen, weil gar nicht erlaubt war, sich in Gruppen zu treffen. Und wir gesagt haben, dann kann es auch keinen Baum geben, weil der natürlich dazu einladen soll, sich zu treffen. Das war nicht die einfachste Zeit, ne? Und dann kam jetzt, als dann Corona sich rausschlich, dann der Ukraine-Krieg dazu, jetzt Energiesituation. Also das hat schon geprägt.
Da sind einige Herausforderungen.
Ja. Und es ist noch nicht zu Ende, das ist eben auch der Punkt. Aber umso wichtiger ist es, dass wir über die Themen, die in die Zukunft reichen, auch reden. Weil wir können nicht immer nur in Krisenmodus machen, sondern wir wollen die Stadt natürlich auch gestalten.
Absolut. Und findet sich in so einem Modus dann überhaupt noch die Zeit, auch so Sachen wie Digitalisierung anzugehen? Also ich kann ja noch nachträglich gratulieren, beziehungsweise der Preis, den wir gewonnen haben, der gehört ja der ganzen Stadt, European Capital of Innovation 2021. Mhm. Das ist schon mal was Großes.
Ne? Ja.
Ich habe gesehen, ich glaube, es gab ein Halbfinale, da war nicht mal eine deutsche Stadt dabei, eine andere. Kann das sein?
Genau. Wir sind sowieso die erste deutsche Stadt, die das gewonnen hat.
Ne?
Genau. Seit 7 Jahren gibt es diesen Preis überhaupt erst. Aber in der Zeit haben viele deutsche Städte, viele große deutsche Städte, wie München und Hamburg, es auch immer wieder versucht. Aber auch Berlin hat es versucht, hat es aber nicht geschafft. Und deswegen sind wir doppelt stolz, dass wir auch noch die erste und einzige sind. muss jetzt nicht so bleiben, können gerne auch mehrere deutsche Städte noch sich da durchsetzen, das ist immer gut. Aber da waren wir schon ziemlich stolz, weil da steckt ja natürlich auch viel Arbeit hinter und eigentlich noch viel schöner ist, dass die Kommission mit dem Preis die Arbeit der letzten Jahrzehnte ja eigentlich nochmal ausgezeichnet hat, weil der Grund war ja, das wirklich einzigartige Netzwerk, sind wir wieder bei diesem Silicon-Gedanken, das Netzwerk, das wir zwischen Hochschulen, Wissenschaft, Forschung, Instituten, Unternehmen, Verwaltung, Zivilgesellschaft hier geknüpft haben, das haben die so kein zweites Mal gesehen in Europa und sagen jetzt auch immer noch, dass ihr seid für uns eigentlich ein Vorbild und wir wollen gerne diskutieren, wie schafft man solche, wie heißt das heute neudeutsch, Ökosysteme?
Genau.
Ja, und was gehört dazu und worauf müssen wir achten, wenn wir das europaweit weiter forcieren wollen, was wir wollen? Und dann sind wir jetzt in vielen europäischen Diskussionen damit verbunden. 1 Million Euro hat es gegeben, ist ja auch ein Nebeneffekt.
Wäre noch so die Frage gewesen,
genau. Dass wir auch weiter investieren, genau in diese Vernetzungsarbeit. Und auch nicht ausschließlich in Technologienentwicklung, sondern eben auch in soziale Innovationen. Mhm. Also wie können wir auch mit bestimmten sozialen Lagen in Stadtteilen umgehen. Und das wird ja auch sehr stark in Europa beobachtet und ist auch ein Thema in Dortmund, weil wir ja eine vielschichtige Gesellschaft sind. Gott sei Dank, und die wollen wir auch bleiben. Und, aber sind natürlich auch manchmal Konflikte damit verbunden und die muss man dann gut auch managen. Und das freut mich, dass das auch jetzt möglich geworden ist. Dadurch. Schönen Pokal haben wir bekommen.
Hab schon gehört
heute. Ja. Wenn wir wieder in das richtige Rathaus ziehen, dann bekommt er seinen Ehrenplatz dann in der...
Mit so einer Glasvitrine.
Ja, Hall of Fame, der Preise der Stadt Dortmund.
Klasse, klasse. Ja, ich habe es auch damals noch, ich habe es noch im Hinterkopf, damals, als die Entscheidung verkündet wurde, da waren Sie, glaube ich, auf dem Rathausdach mit noch ein paar anderen Personen und das hatte wirklich was von European, wie heißt der Gesangswettbewerb?
European Song Contest.
Genau,
so, ja, so ähnlich haben wir uns auch ein bisschen gefühlt. So ja, das war Corona geschuldet.
Ja,
weil, stimmt. Weil normalerweise hätten wir ja nach Brüssel fahren sollen, um das dort abzuholen. Aber das ging nicht. Die Delegation wäre nicht machbar gewesen. Mhm. Also haben wir überlegt, wie können wir das tun? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen eine digitale Schalte. Also es wäre möglich gewesen, dass eine Person dahin fährt, mit Abstand in so einem Raum sitzt. Das fanden wir aber doof.
Ja? Ja.
Weil das ist schon eine größere Leistung von vielen. Und dann haben wir gesagt, wir schalten uns zu. Und dann haben wir natürlich auch gedacht, wenn wir uns jetzt zuschalten, dann können wir uns ja nicht irgendwie vor eine Wand stellen oder so. Wir müssen ein bisschen was zeigen. Und dann sind wir tatsächlich auf das Dach hier vom Volkswohlbund gegangen.
Da war es,
eine der höchsten Stellen. Und vor allem mit Blick auf das U.
Ja.
Und Herr Winkelmann und seine Truppen waren so freundlich, das U auch noch mit einer Europaflagge dann auszustatten an dem Abend. War cool. Also die waren ganz begeistert in Brüssel von den Bildern, die sie dann auch bekommen haben. Und das war so ein bisschen ein Song Contest. Das
genau.
Ja. Wir wussten natürlich schon ein bisschen, dass wir da eine Chance haben, aber auch nicht so endgültig. Und ja, also wir waren auch richtig, richtig zufrieden.
Waren das im Finale nur noch 2 Städte? Oder?
Ja, 3, glaube ich.
3.
Also das okay. Ist bei denen immer so ein bisschen kompliziert, das Regelwerk am Ende wirklich zu verstehen. deswegen manchmal ist man da nicht ganz klar, was jetzt eigentlich passiert. Also immer eine Überraschung. Gut, die Brüsseler.
Das ist ja die Europäische Kommission. Wie haben die dann abgestimmt oder wie haben die den Sieger?
Ja, die haben eine Jury. Und das Ganze hat ja mehrere Stufen. Haben sich ja am Anfang viele Städte beworben. Ich glaube sogar 32 war der erste Platz. Und dann ist der nächste Schritt, dass man sich dann in die nächste Runde erstmal weiterbegibt. Da muss man seine Bewerbung nochmal konkretisieren und dann am Ende nochmal einen einminütigen Werbefilm machen.
Und den habe ich gesehen.
Und ja, genau, der ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Innovation Next Door.
Ja, genau. Ja, das war ja auch der Claim, der uns ganz, ganz wichtig war, weil, wie gesagt, Innovation kommt sozusagen aus der Nachbarschaft von nebenan, weil dieses Thema ganz, ganz wichtig ist. Deswegen, ich sage ja immer, Dortmund ist die Großstadt der Nachbarn. Das hat diese beiden Aspekte. Ne? Großstadt meint ambitioniert, Wachstum, technologieorientiert, weil das sind unsere Stärken. Die müssen wir weiter ausspielen. Und wir sind auch nur dann für Technologietalente interessant, wenn wir so eine Großstadt-Flair auch haben, wenn Nachtleben existiert, wenn man sich hier gut aufhalten kann, Urbanität erlebt, dann kommen die. Und das müssen wir noch weiter ausbauen. Gleichzeitig heißt Nachbarschaft eben aber auch für mich, unsere Herkunft nicht zu vergessen. Dortmund ist halt eine Stadt, die darauf beruht, dass man solidarisch miteinander umgeht, dass man sich noch kennt, dass man sich vertraut, dass man Dinge zusammen macht. Und diese Kombination gibt es auch bei Großstädten gar nicht so häufig. Und deswegen war das unser Motto und das hat die Brüsseler auch durchaus überzeugt.
Und da ist ja auch wieder ein bisschen Strukturwandel ist immer mit drin
immer.
Bei Dortmund, ne? Auch beim Ruhrgebiet an sich.
Ja.
Ne? Ist eine Region im Wandel und viel Tradition vorhanden. Aber ich glaube auch viel Zukunft und Chancen für Zukunft. Mhm. Wir haben verschiedene Energiearten, die bespielt werden wollen für die Zukunft, mit Entwicklungen. Wir haben Logistik, ein ganz großer Logistikstandort, auch mit Digitalisierung einhergehend. Ne? Wo sehen Sie für die Stadt an sich so Schwerpunkte der Digitalisierung für die Zukunft? Was ist da so, wo sagen Sie, das ist was, was für die Zukunft eine Rolle spielt? Also wir haben ja die verschiedenen Hotspots, Phoenixsee, wir haben der Hafen, kommt gerade. Dann habe ich noch gehört, Huckade, soll ein Energiecampus kommen. Mhm. Ist das so der Weg, dass wir immer mehr so Spots bekommen für bestimmte Zukunftsthemen? Ist das gewollt?
Mhm. Ja, das ist gewollt und ja auch eigentlich gar nicht ganz neu, sondern ja auch der Weg der letzten Jahrzehnte. Das hat uns ja immer ausgezeichnet, dass wir eine wirtschaftliche Entwicklung gemacht haben, die wir nicht einfach dem Zufall überlassen haben. Mhm. Also klassisch, wir haben hier eine Fläche und wir verkaufen an den Meistbietenden, sondern immer Fläche mit Themen verbunden. Das ist auf Phoenix West auch schon der Fall gewesen. Rund um den Hochofen war das immer Technologie, Mikrosystemtechnologie plus anverwandte Technologien, die wir da sehen wollten. Das hat aber lange gedauert. Ich weiß, als ich 2013 als Wirtschaftsförderer anfing, bekam ich so erste schöne Interviewtermine, die alle in die Richtung gingen, sagen Sie mal, hier wurde uns versprochen, Tausende von Arbeitsplätzen, jetzt gucken Sie sich das an, hier ist nichts, ist doch gescheitert. Und dann habe ich ihm gesagt, ich würde mal sagen, Geduld ist gefragt, weil ich bin sicher, das funktioniert. Aber man muss, wenn man sich auf etwas fixiert und eine Strategie verfolgt, dann auch den Langmut haben und nicht nervös werden, wenn es nicht sofort klappt. Und das war auch richtig. Und deswegen sehen wir jetzt an der Phoenix West Entwicklung, was das bedeutet, wie das sich entwickelt hat. Sehr viele digitale Unternehmen. Wenn man so will, das Sahnehäubchen obendrauf, jetzt noch das Materna, der Weltmarktführer in diesen Technologien oder zumindest auch in Deutschland sehr führend, aber durchaus ja auch im Weltmarkt unterwegs mit den ursprünglichen Technologien. Er ist ja eigentlich der Erfinder der Protokolle für die SMS-Technologie. Ja.
Genau.
Der baut jetzt seine Zentrale auf Phoenix West. Das hätte der wahrscheinlich selber damals nicht gedacht, aber es ist eben auch ein interessanter Standort geworden. Das war eigentlich immer schon unser Thema. Und das machen wir jetzt in Huckade mit einem Energiecampus.
Genau.
Genau das. Weil wir glauben, das Energiethema ist klar, jetzt in diesen Monaten noch klarer geworden, wird ein zentrales Thema für unsere Situation insgesamt werden. Und neue Technologien brauchen wir, wenn wir die Energielast anders verteilen wollen. Wenn wir aus Sonne, aus Wind Energie gewinnen, dann hat das eine andere Relevanz auf die Netzsteuerung, Netzform. Genau. Da braucht man das. Dann sehen wir auch, dass wir jetzt mit Wasserstoff ganz viele neue Dinge ausprobieren. Wir wollen eine Wasserstoffwirtschaft richtig entwickeln. Da gehört das alles da rein und das wird der nächste große Punkt werden. An der Speicherstraße haben wir gesagt, wir brauchen einfach ein Quartier für digitale Unternehmen, jeder Couleur. Also als Dienstleister habe ich ja dann vielleicht viele Bereiche, in die ich hineinwirke. Ne? Und da ist es uns genauso gelungen, sozusagen als Sahnehäubchen dann das Fraunhofer-Institut für Systemtechnik hinzusetzen. Und das
schon
ist
eingezogen.
Ne? Schon eingezogen, ganz genau. Und fühlen sich auch noch wohl, also klar. Es war ja unsere Kalkulation, dass man sich da wohlfühlt, tut man auch. Mitten am Wasser ist es richtig cool. Das wird sowieso ein richtig schönes Quartier für alle, was sehr viel Anziehungskraft entwickeln wird. Da bin ich ziemlich sicher, auch für Nachtleben, auch für Clubs und Cafés, das wird schon schön werden. Nächstes Podcast machen wir dann da am Wasser bei Sonne.
Absolut, sehr gern.
Kann ich mir gut vorstellen. Dass
wir waren schon am Phoenixsee, da kamen immer die Schwäne dazwischen. Dann.
Waren es Schwäne oder kanadische Gänse?
Ja, oder kanadische Gänse.
Die sind ja aggressiver, leider. Machen uns den See auch ein bisschen kaputt. Aber das ist die Strategie. Und bezogen auf die Frage der Digitalisierung in der technologischen Sache ist es, glaube ich, wichtig, dass wir immer wieder hingucken und immer wieder diese Warum-Frage uns klar machen. Also warum ist es für Dortmund eigentlich jetzt relevant, auf Digitalisierung zu setzen? Auch in der Verwaltung zum Beispiel, ja? Und der Kernpunkt ist einfach, dass wir sagen, eine große Stadt wie Dortmund, die auch noch wächst, muss für ihre Bürgerinnen und Bürger auch einfacher sein in der Art und Weise, wie ich da drin lebe, wie ich Infrastruktur benutze, wie ich meinen Pass beantrage. Alles das ist das Ziel und dafür soll Digitalisierung da sein und uns helfen. Das ist entweder bei der Parkplatzsuche, bei der Anzeige von Parkplätzen oder eben auch beim Beantragen eines Passes, eines Kennzeichens. So, da sind wir noch lange nicht am Ende angekommen. Da ist noch viel Luft, aber wir sind auf dem Weg und es ist auch nicht wieder umkehrbar, Digitalisierung dafür zu nutzen, dass es einfacher und schneller wird, bequemer wird für die Menschen und damit auch vielleicht ein Stück mehr Zutrauen ist. Und auch, merke ich auch, einen gewissen Stolz, weil ich höre ja auch immer andersrum, wenn Menschen irgendwie im Urlaub sind und sagen, ich war jetzt da und da. Und da kann man ganz cool nur mit seinem Handy bezahlen. Ne? Wenn wir das mal könnten, so, das hört man dann immer. Ja, und da sind wir auf dem Weg. Wir sind kurz davor, eine Dortmund-App zu entwickeln, von der wir hoffen, dass wir sie bald auch der Öffentlichkeit vorstellen können, wo wir alle, eigentlich alle Dienstleistungen, alles das, was ich in Dortmund erleben kann, zusammen an einer App sich anschauen kann, um ganz schnell informiert zu sein. Das sind so wichtige Punkte an der Stelle.
Eine kleine App habe ich schon genutzt von der EDG.
Ja.
Ich glaube, die hieß Trackpätze oder sowas. Ne?
Die gibt es auch immer noch.
Genau, die finde ich richtig gut, weil das ist das, ich sehe irgendwo wilde Müllhalden, mache ein Foto, mache zwei, guck, ob schon jemand gemeldet hat, selbst das sieht man sogar und dann kümmert sich jemand drum und es war wirklich so, ich glaube, ich habe morgens das Foto gemacht und abends war es weg, also das finde ich schon sehr, sehr schnell, vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen weit draußen war. Hat aber noch zu Dortmund gehört.
Nicht, dass wir in Kastrop das sauber gemacht haben.
Kurz davor war es, genau. Nee, aber das war schon gut, vor allen Dingen, weil es ja die Angestellten von der EDG auch unterstützt, wirklich da gezielt Einsatz oder Einsatz zu zeigen, wo auch wirklich Dreck ist. Die wissen es ja sonst nicht. Die können ja nicht überall ihre Augen haben.
Genau.
Das fand ich ein gutes digitales Beispiel.
Genau, das macht das sehr, sehr deutlich, um was es da geht. Ich finde die auch, die ist wunderbar. Noch leider ein bisschen zu wenig bekannt. Müssen wir noch mal dafür sorgen, dass die noch mehr nutzen, weil dann erzeugt das automatisch mehr Frequenz da drauf. Ne? Aber mir ist lieber, man macht das genau so, als einfach immer zu sagen, es ist so dreckig hier. Weil man könnte schnell auch helfen, indem man es fotografiert und losschickt. Genau. Weil da entsteht ja auch dann ein Datenvolumen, dass wir sehen, wo ist eigentlich in der Stadt häufig
solche Situationen. Wo passiert das häufiger? Was können wir tun dagegen?
Genau.
Und daraus kann man ja wieder Schlüsse ziehen. Genau. Ist das in anderen Bereichen auch schon so? Also wo Sie sagen, mit digitaler Hilfe haben wir erkannt, wo noch was zu tun ist?
Ja, wir haben das ja auch für das Thema Altglascontainer und Altpapiercontainer eingesetzt, wo wir dann auch schnell festgestellt haben, eine Zeit lang sah es ja um diese Container auch richtig schlecht aus in Dortmund, weil viel Müll einfach daneben gestellt wurde. Also war die Grundthese, wir brauchen mehr davon, weil die sind einfach zu voll. Eine Zeit lang war das in Corona so, dass man den Eindruck bekommen konnte. Die Füllstandsmessung gerade im Glas hat ergeben, die sind gar nicht voll. Die Leute stellen es einfach aus Bequemlichkeit daneben. So, und das war schon mal ein solcher Effekt. Bei der Kartonage ist das mit der Digitalisierung so ein bisschen ein Problem. Da müssen wir mit den Sensoren noch besser werden. Weil wenn ich die Kartonage so schräg reinhänge und der Sensor den da wahrnimmt, dann meldet er voll, obwohl unter der Kartonage eben noch Luft ist. Ja? Und wenn ich sie gepresst hätte, wäre es eben nicht voll. Da müssen wir mal dran arbeiten. Das heißt, auf Deutschland müsste man viel mehr Sensoren verbauen, damit ich alles sehen kann. Dann macht es das wieder teuer. Und da sind wir aber noch dabei.
Weil aber ist schon interessant, dass es überhaupt Sensoren gibt.
Ja.
Weil das sieht ja der Normalbürger nicht. Das sind so versteckte Sachen.
Genau.
Ne? Wo man erst drauf kommt, wenn man es wirklich mal gesagt bekommt, da sind Sensoren drin in diesen Behältern und die sagen der Stadt voll leer oder was auch immer.
Ganz genau. Und die Idee war ja dann zu sagen, ich kann die Touren optimieren, ich muss gar nicht immer eine Tour machen, weil ich merke, der ist noch gar nicht voll oder ich merke, der ist eigentlich viel schneller voll, als wir immer dachten. Das ist genau der Punkt.
Ja. So gibt es viele, viele digitale Einzelprojekte, denke ich mal, die jetzt in Arbeit sind und zur Optimierung führen. Ja, klasse. Haben Sie denn ein Lieblingsprojekt oder sind die bei Ihnen, sind Sie auf alles stolz? Gibt es irgendwas aktuell, wo Sie sagen,
ich persönlich habe ein Lieblingsprojekt, das wird die meisten Menschen aber nicht interessieren. Das ist die Abschaffung der Stempelkarte in der Verwaltung.
Sehr gut.
Weil das ist für mich noch das Symbol von 1820.
Ja.
Aber das machen wir immer noch. Und jetzt sind wir aber dabei, das über eine digitale Zeitbewirtschaftung abzulösen, Amt für Amt, Stück für Stück. Und das finde ich, das ist gerade mein Lieblingsprojekt. Aber ich kann schon verstehen, wenn Menschen sagen, die jetzt nicht bei der Verwaltung arbeiten, naja, ist ja schön, interessiert mich aber nicht. Aber das ist ein Symbol. Ansonsten sind diese Bereiche im Müll schon sehr, sehr wichtig. In dem Parkleitsystem auch.
Neues gerade, genau, etabliert.
Genau, und wir sind ja auch da dabei, auch wieder mit Sensortechnik zu arbeiten, dass der Parkplatz sozusagen intelligent wird. Und wenn ich das Auto bewege, wegfahre, der dann meldet, ich bin frei, weil er einen Sensor hat. Und weil ich darüber fahre, meldet er, es besetzt. Ne? Sodass ich tatsächlich sehen kann, auch bei den nicht bewirtschafteten Unterirdischen, sondern bei den Oberirdischen, dass ich sehen kann, oh, da ist was frei. Das wird wichtig auch für die Ladesäulen, die wir anfahren, dass die auch mit so etwas ausgestattet sind.
Ausbau noch, ne? Auch eine große Aufgabe.
Ja, So, und dann ein ganz spannendes Projekt ist natürlich etwas, was wir mit den Straßenlaternen machen. Wir haben ja 50.000 Straßenlaternen in dieser Stadt und sind dabei, sie komplett auf LED umzurüsten, plus Intelligenz reinzupacken, dass man sie zu Ladesäulen entwickeln kann, dass man aber auch Daten da drin weiterverarbeiten kann, entweder in der Verkehrsbeobachtung schneller werden kann. Alles das können dann diese Straßenlaternen, die bis dato nur einfaches Licht gespendet haben. Und da sind wir europaweit das größte Umbauprojekt gerade. Das ist schon eine Nummer. Das wissen natürlich eigentlich auch nur Fachleute, aber es ist schon klasse. Hat uns jetzt richtig was gebracht in dieser Energiekrise, weil wir haben jetzt immer, wir beschleunigen nochmal den Umbau und dadurch haben wir richtig Kilowatt und Energie gespart im Strombereich.
Das durch die LED.
Genau.
Die sind ja auch, ich glaube, die sind auch smart, so smart, dass die angeben bei Bewegung.
Genau.
Genau. Mhm.
So ist das, dass sie sozusagen mitlaufendes Licht haben. Nur dann, wenn wirklich beleuchtet werden, geht das auf. Wenn da keiner ist, muss auch nicht beleuchtet werden.
Genau.
Ist die Antwort darauf, dass ich immer die Diskussion habe, ich schalte das jetzt ganz ab? Darf ich gar nicht, weil ich habe eine Verkehrssicherungspflicht.
Ja.
Ich kann nicht einfach das Licht abschalten, weil ich Energie spare. Wenn da einer deswegen umfällt, irgendwo gegenläuft, ist die öffentliche Hand dann entsprechend schuld. Und das wollen wir natürlich, das dürfen wir gar nicht. Deswegen ist dieses mitlaufende Licht eigentlich perfekt.
Ja, und ganz, ganz wichtig, die Lademöglichkeiten. Wir haben ja wir müssen ja die Ladeinfrastruktur in ganz Deutschland, nicht nur in Dortmund, aber in ganz Deutschland ausbauen, damit diese Art von Fortbewegung mehr Akzeptanz bekommt. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, wenn ich ins Büro fahre, da sind zwei Ladesäulen für 30, 40, 50 Parkplätze, dann sagt man natürlich, ob ich da überhaupt rankomme.
Ja.
Und das sind halt solche Technologien, die das verbessern.
Das wird auch ein großes Thema und weiteres Projekt sein in den nächsten Jahren, weil das geht natürlich auch nur schrittweise, aber durch diese Lampen, die wir angeschafft haben, auch 400 Ladepunkte sind das ja stadtverteilt, zusätzliche, die wir da bekommen haben, die Licht spenden und gleichzeitig anfahrbar sind. Das ist schon ein gutes Stück, aber es muss eben noch weitergehen. Und vor allem, was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass die auch eine Markierung kriegen, dass ich da auch nur parke, wenn ich eigentlich auch ein E-Fahrzeug habe.
Ja,
weil die ersten Erfahrungen waren natürlich, dass die immer zugeparkt waren, dann komme ich da nicht ran, das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders.
Mhm.
Aber so arbeiten wir uns da Stück für Stück ran, weil wir am Ende brauchen wir ein solches Netz, ein System, weil sonst wird das mit der Akzeptanz der E-Mobilität nichts werden.
Ja. Mobilitätswende, Energiewende. Wir sind in einer ereignisreichen Zeit.
In der Tat.
Und das macht es zwar anstrengend, wahrscheinlich. Sie können ein Lied von singen, aber es macht es auch interessant, da mal mitzumischen in so einer Zeit.
Genau. Ja, und mitzumischen und den Menschen auch zu sagen, das ist machbar. Wir kriegen das zusammen hin. Weil ich spüre natürlich auch bei vielen Menschen eine gewisse Angst und Sorge vor dieser ganzen Veränderung. Ne? Und auch viele zugespitzte Diskussionen, die aus meiner Sicht dann auch nicht hilfreich sind, dass wir überhaupt nicht vorhaben, Menschen, die jetzt Auto fahren, das Autofahren malig zu machen. Ganz im Gegenteil, das Autofahren soll normal sein, wie sonst auch. Aber das Fahren mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad oder eben mit dem E-Fahrzeug eben genauso. Weil wir müssen die verschiedenen Formen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße bringen, damit wir überhaupt das mit Energie- und Verkehrswende für eine klimagerechte Form hinkriegen in der Großstadt.
Letztes Thema Innovation, sonst könnten wir noch Stunden weiterreden. Es gibt so viele Themen. Würde ich auch gern, aber die Zeit haben wir leider nicht. Eine Hochbahn ist geplant.
Ja.
Es gibt ja eine an der Universität und es ist eine geplant bis zum Hafen. Ist das richtig?
Ja. Im ersten Schritt nochmal ein Ausbau direkt um das Technologiezentrum und die Uni herum.
Mhm.
Wahrscheinlich bis zum Theodor-Fliedner-Heim. Das sind die ersten Machbarkeitsstudien. Und dann soll der nächste Schritt sein, der Sprung rüber zu dem ehemaligen HSP-Gelände, Rheinische Straße, wo wir immer noch mit dem Land in der Diskussion sind, dass wir da eine neue Fachhochschule hinstellen wollen, um die herum wir ein neues Wohnquartier entwickeln. Das Wohnquartier wird es so oder so geben, aber die Fachhochschule würde das nochmal richtig erweitern und natürlich nochmal spannend machen. Und wir hätten auch eine Hochschule dann im nördlichen Teil der Stadt. Das ist auch wichtig für die Stadtentwicklung da. Dann, wenn das so ist, sind da auch ganz viele Menschen, die da jeden Tag hinfahren, um zu studieren, zu arbeiten und zu wohnen. Dann ist es absolut richtig, dort die nächste Station zu machen. Und dann der nächste Sprung ist in die Speicherstraße, in das digitale Quartier. Das ist auch in den Planungen schon genau so jetzt vorgesehen, weil wir da gerade auch ein Parkhaus planen und einen Parkplatz und das so planen, dass dann immer auch die Haberstation dann noch daneben passt.
Richtung Stadion habe ich auch mal gehört, aber das wäre nicht so gut.
Richtung Stadion haben wir das noch nicht vor.
Sehr gut.
Am besten direkt ins Stadion, ne?
Genau,
dass man dann einfach nur aussteigt und auf seinem Platz sitzt.
Ich kenne auch so den einen oder anderen etwas lauteren Fan, der auch gerne mal hüpft. Also da würde ich mir dann schon Gedanken machen in der Hochbahn.
Ja, wobei wir in den Sturmzeiten gelernt haben, dass die Hochbahn eigentlich recht stabil ist bei Schüttung. Ja.
Oh,
also wir hatten, ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher, welcher von denen das war. Jedenfalls ist die H-Bahn gefahren, während schon andere ganz normale, also zum Beispiel eine Stadtbahn gesagt haben, wir fahren nicht raus.
Oh, okay.
Das hat mich auch überrascht, aber es ist so. Ganz am Anfang, als das Ding eingeweiht wurde, war das ja noch nicht so. Weil das war ja die Anekdote, es kam der damalige Forschungsminister Riesenhuber nach Dortmund, setzte sich in diese Bahn und es sollte losgehen und es fuhr nichts.
Wunderbar. Vorführeffekt.
Ja, wie immer, Vorführeffekt. Aber dann, seitdem fährt sie ja ganz gut und stabil. Und es ist das beste Verkehrsmittel, was man sich für energiesparsames, klimagerechtes Bewegen vorstellt. Es ist vollautomatisch und funktioniert halt sehr flexibel. Und ist im Ausbau nicht so teuer, weil ich nicht unter die Erde muss. Also es hat so viele Vorteile.
Macht auch die Straßen nicht voller, muss man ja auch noch sagen.
Genau.
Kein Bus, also oder weniger Bus vielleicht.
Und es ist eine Dortmunder Entwicklung.
Okay.
Das ist ein Verkehrssystem, das in Dortmund erfunden wurde. Vom damaligen Institut für, vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, Professor Jünemann.
Okay.
Ist noch einer der Erfinder dieses Verkehrsmittels. Und das haben wir dann zusammen mit Siemens gebaut, entwickelt. Dann wurde es ja in Düsseldorf nochmal nachgebaut am Flughafen. Dort mit riesigen Problemen, weil sie das, die Schweißnähte nicht hingekriegt haben. Seitdem das geklärt ist, ist auch ein stabiles Verkehrsmittel. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist so eine tolle Nummer, bis heute immer noch sehr modern. Aber wir haben vergessen, dass das etwas ist, was wir weiter vermarkten können. In Dortmund weiter ausbauen müssen, um es zu zeigen. Ne? Alle kennen die Wuppertaler Schwebebahn.
Genau.
Nur weil da mal ein Elefant rausgefallen ist. Und eigentlich haben wir das bessere Verkehrsmittel.
Reklame. Heute stelle ich euch einmal SuperOffice vor. Die haben ihren Sitz am Phoenixsee und sind mit 30 Jahren Erfahrung und 6000 Kunden einer der führenden CRM-Anbieter in Europa. Sie haben sich spezialisiert auf den B2B-Mittelstand und unterstützen beim Aufbau nachhaltiger und profitabler Kundenbeziehungen. Sie befähigen Unternehmen, ihre Sales-Kundenservice- und Marketingprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Details findet ihr auf www.superoffice.de.
Reklame Ende.
Und hier kommt das Blitzquiz.
Erste Frage lautet: E-Bike oder Fahrrad?
Haha, jetzt E-Bike.
Jetzt E-Bike,
ja.
Früher viel mit Fahrrad.
Ja, früher auch mal Fahrrad und auch regelmäßig, aber ich bin im Wahlkampf mit einem Fahrrad durch die Gegend fahren, Lastenrad.
Mhm.
Das fand ich so super und habe dem Händler damals gesagt, so, wenn ich dann fertig bin, kaufe ich ein richtiges, schönes E-Bike bei dir. Habe ich auch gemacht. Ist super. Dadurch fahre ich einfach auch deutlich mehr, weil ja, man kommt nicht sofort in den Vollschweiß, kann auch im Anzug zur Arbeit fahren, wenn es nicht regnet und dann seinen Termin machen. Das kann man beim richtigen Fahrrad, wo man ein bisschen richtig treten muss, dann braucht man noch eine Dusche hinterher und naja.
Oder Video. Genau. Jetzt geht es um Kulinarik.
Oh.
Lübecker Marzipan oder Dortmunder Pfefferpotthast?
Das ist eine fiese Frage, aber ist ja vom Geschmack her eindeutig. Ne? Also Lübecker Marzipan. Ne? Aber Pfefferpotthast einfach aus Überzeugung.
Ja, es war jetzt nie, man muss sich nicht entscheiden. Man kann auch sagen, beides lecker.
Genau, nacheinander.
Genau. Ne? Ja, zum Hintergrund Lübecker Vergangenheit.
Ja,
genau.
Klar,
und von daher muss das mit reinkommen. Genau. Was ich mich immer frage, auch bei Amtsträgern, was hören die eigentlich für Musik? Und ich habe hier zwei ausgewählt, Jazz oder Pop?
Pop.
Sofort, zack.
Ja, ich höre auch Jazz, aber dann ganz selten. Also.
Ist ja auch meistens ein bisschen anstrengend, ne? je nach Lied.
Das kommt auch an. Ne? Also es gibt welche, die machen das richtig gut, also, aber nö. Also für meinen Tagesgebrauch, Alter, das ist schon Pop.
Dann habe ich noch was. Theater oder Kino?
Ja, beides viel zu wenig in letzter Zeit. Ich muss ja immer mich entscheiden, ne?
Ja, Sie können auch sagen, beides. Haben Sie ja bei den Leckereien auch.
Nach dem Motto, ja, ein Politiker muss immer, nee. Also eigentlich sozusagen von der Überzeugung her viel lieber Theater.
Mhm.
Weil ich das viel spannender finde und das viel mehr für einen selber auch gibt am Ende. Aber ich bin natürlich eher schon mal im Kino gewesen als beim Theater. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber auch ins Kino schaffe ich es nicht häufig. Müssen mich meine Töchter schon richtig überzeugen, dass wir da jetzt hingehen. Und ich Zeit habe.
Genau, das muss auch noch zusammenpassen. Genau. Ja. Jetzt kommt eine etwas philosophische Ruhrpott-Frage, die ich in letzter Zeit immer öfter höre. Dortmund oder Ruhrgebiet?
Dortmund.
Tatsächlich.
Ja, wenn Sie oder fragen, muss ich mich entscheiden.
Nee, Sie können ja auch sagen, hat beides seinen Sinn und so weiter.
Hat natürlich seinen Sinn. Aber, aber ich bin hierher gekommen vor 27 Jahren als Ruhrgebietsfan. Mhm. Das ist völlig richtig. Habe auch in Dortmund gewohnt, in Bochum gearbeitet, dann später in Duisburg gearbeitet, dann in Köln, ist nicht mehr Ruhrgebiet, aber also habe ein paar Städte hier gesehen. Hatte immer was zu tun in Essen und ich mag das Ruhrgebiet in seiner Verbindung und das ist, wenn man aus Lübeck kommt, ist das riesig, ist das gigantisch, ist das toll. Ja. Aber ich bin natürlich ein voll überzeugter Dortmunder.
Ja, das ist nicht anders zu erwarten.
Und das ist mehr als das Ruhrgebiet, finde ich, weil das ist auch westfälisch. Ja. Weil das sind wir sind, ja, ich würde schon sagen, der Dortmunder Ruhri ist ein anderer Ruhri als der Duisburger Ruhri, weil da steckt noch mehr Rheinland drin.
Das stimmt. Ja? Ich höre in letzter Zeit immer oder immer öfter dieses: Das Modell Ruhrgebiet ist gestorben, macht keinen Sinn. War letztens wieder in wissenschaftlichen Artikel, dass dieses Ruhrgebiet nur zusammengehalten wurde durch Kohle und Stahl und jetzt jeder so seine Wege geht und das gar nicht mehr so zusammengehört. Ne? Das war so der Hintergrund.
Ja, also das ist ein Podcast für sich fast, würde ich sagen. Mhm. Also es gibt keine andere Region in Deutschland, wo der Austausch zwischen den Amtsträgern so intensiv ist wie hier. Also das war gut. Auch ich habe ja regelmäßig gemeinsame Treffen mit den anderen, allein schon, weil wir ja Teil des Regionalverbandes Ruhr sind. Genau. Das gibt es so anders nicht und es gibt auch keine Region, also wo eine nächste große Stadt so unmittelbar daneben ist, was natürlich auch bedeutet, dass das auch Effekte hat, die andere nicht haben. Nehmen wir mal zum Beispiel Leipzig. Wir vergleichen häufig Strukturentwicklungen in Dortmund mit denen in Leipzig, weil auch Leipzig hat ja, also unbenommen, einen Strukturwandel hinter sich. Der war vielleicht sogar noch härter und krasser, wenn man das sieht, aber wenn man mal um Leipzig einen Zirkel zieht, dann kommt lange Zeit gar nichts. Das heißt, die Sogwirkung, die Leipzig hat, hat Leipzig auch in der Region für sich alleine. So, wir haben immer mehrere Sogwirkungen und deswegen muss man sich abstimmen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn man das in Konkurrenz macht, weil dann geht nichts. Aber wo ich auch mittlerweile sagen würde, deswegen habe ich das eben auch so gesagt, was ich nicht glaube, ist, dass dadurch, dass wir sagen, wir machen jetzt eine große Region, wir machen jetzt eine Ruhrstadt oder so, genau, dass damit die Probleme dann weg sind. Weil da muss man nur mal nach Berlin schauen, weil bestimmte Größe zeigen auch eben auch Unregierbarkeiten. Ja. Also eine kleinere Struktur hat eben auch deutlich Vorteile. So, deswegen bin ich in Dortmund zum Beispiel auch ein totaler Anhänger unserer Stadtbezirke. Wir haben 12. Da sagen die Kölner viel zu viel, wir haben nur 9 und wir sind viel größer als ihr. Ja? Das stimmt, aber ehrlich gesagt, halt das häufig dezentrale Struktur heißt halt häufig handlungsfähiger, schneller reagieren können, weil man die Situation kennt, weil ich nicht so weit weg bin, weil ich habe durch Verbindung in die Stadtbezirke eine Vorstellung, was da passiert. Und je größer ich das mache, je größer ist der Elfenbeinturm, würde ich sagen. Und dann kriegt man die Probleme auch nicht gelöst. Deswegen bin ich nicht so ein Anhänger von sozusagen Ruhrstadt, sondern von Kooperation des Ruhrgebiets, aber realistisch. Also insofern, also die Mythen der damaligen Zeit würde ich jetzt heute auch nicht mehr so sehen.
Sehr, sehr interessant. Gutes Schlusswort auch, absolut. Da kann man noch ewig drüber sprechen, aber sehr, sehr gut. Und ich wünsche Ihnen alles Gute mit den sehr, sehr vielen Digitalisierungsvorhaben und nehme auch sehr gerne die Einladung an, dass wir uns irgendwann am Hafen treffen, in einem Jahr vielleicht.
Unbedingt.
Ne, auf ein Dortmunder Bier und dann nochmal miteinander sprechen und schauen, wie der aktuelle Stand ist. Sehr gern.
So machen wir das.
Okay, dann vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich habe zu danken.
Bis dahin.
Dieser Podcast wird produziert von Podcom. Technische Leitung Georg Pates. Moderation Sebastian Brinkmeier.
Diese Episode von Silicon Dortmund wird präsentiert von SuperOffice, die Plattform für Umsatzwachstum.